Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen zu diesem ersten Sonntag im August 2026. Sie merken schon, es ist hier eine Seminarbestuhlung, Studienzeit, Bibelkurs 2026. Wir freuen uns, dass es in diesen Ferien wieder stattfinden kann. Und wir grüßen alle, die zum ersten Mal da sein können, alle, die nach langer Zeit wiederkommen, alle, die auch besonders die, die nach einer Krankheitszeit wieder da sein können. Da haben wir einige Wunder im Raum, auch heute wieder. Und mir sind für heute diese beiden Worte durchs Herz gegangen. Einmal der Monatsspruch, Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, dass Sie das Leben haben. Leben im Überfluss. Und dann das zweite Wort. Es ist die Güte des Herrn, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Davon leben wir auch heute. Und wir beginnen diese Bibelstunde mit dem schlichten Loblied. Wir haben es letztes Mal schon gesungen, aber trotzdem von Paul Gerhardt. Ich singe dir mit Herz und Mund, Nummer 66 in Ihrem Buch. Seit einigen Jahren schon begleitet mich ein Zitat im Blick auf den Bibelkurs. Das will ich auch heute wieder hervorholen. Da sagt der Bibellehrer Klaus Bockmühl: Wir sollten nicht immer sogleich atemlos nach den praktischen Gebrauchsanweisungen für die Einzelthemen fragen. Was haben wir hierzu oder dazu zu sagen? Wir sollten uns nicht wie ein Hund von den Hasen der vielen Tagesfragen jagen lassen. Zuerst die Grundlagen klären, die theologischen Grundlagen unserer Arbeit schaffen. Wer Grundlagenarbeit tut, kann dann auch zuverlässigen Rat in Bezug auf die bedrängenden Alltagsfragen anbieten. Allem voraus muss es um eine Intensivierung des persönlichen Bibelstudiums gehen. Ich meine Bibelstudium nicht im Sinne von Bibelwissen, sondern im Sinne von Nachsinnen, Meditieren. Aus dem betenden Nachsinnen und Bewegen des Wortes Gottes kann es zu einer geistlichen, fruchtbaren Bewegung kommen. Wir sind sehr froh, dass Herr Schneck uns schon mehrere Jahre, ich weiß gar nicht wie viele, hilft bei dieser Art von Grundlagenarbeit. Wir sind sehr, sehr froh, dass er sich mit seiner Frau auch immer wieder einig wird, dass er fort darf zu uns, eine ganze Woche lang, und fehlt dann auf der Burg, wo sie wohnen und wo es auch viel Arbeit gibt. Danke auch an Frau Schneck an der Stelle und liebe Grüße. Und wir sind sehr froh, dass das möglich ist, den Bibelkurs so fortzusetzen. Der Bibelkurs ist ein schlichtes Angebot, ja, diese Grundlagenarbeit, Buch um Buch der Bibel kennenzulernen und über die Jahre hinweg den roten Faden in den Blick zu bekommen, den roten Faden entdecken. Dieses Jahr ist das Markus-Evangelium als Vertiefungsthema dran und die Briefe des Neuen Testamentes als im bibelkundlichen Überblick. Also die Briefe kurz, aber das Markus-Evangelium wird vertieft. Wir freuen uns darüber und heißen Sie herzlich willkommen. Er stellt sich selber noch vor zu Beginn seiner Bibelarbeit. Und wir singen vor dem Bibelstudium heute. Es geht um Johannes Markus, den Autor des Markus-Evangeliums. Singen wir aus dem berühmten Lied »Geh aus mein Herz und suche Freud« diese Strophe »Mach in mir deinem Geiste Raum«. Das brauchen wir, dass Jesus das macht, dass er alles aufbewahrt, was jetzt keinen Platz hat. Das ist das Lied Nummer 459. Und da singen wir die Strophen 1 und 8. 4, 5, 9, die Strophen 1 und 8. Danke, Schwester Renate.
Ja, begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Das Lied, das wir gesungen haben, ist ja auch zugleich das Lied für die Psychotherapeuten, nicht? Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Genauso wie es hier in der Gegend ist, ja auch eindeutig vorgeprägt von einem anderen Lied, Stern, auf den ich schaue. Ja, und so weiter. Wenn ich mich kurz vorstelle, der Spruch ist nicht neu, aber ich kann meine Biografie halt auch nicht ändern. Ich bin Baujahr 1950 und komme eigentlich aus sehr prekären Verhältnissen. Wir haben so auf 11 Quadratmetern gewohnt zu dritt, dass das nicht gut gehen kann, das kann man sich irgendwie vorstellen. Ein wenig einfühlsamer Pädagoge hat einmal gesagt, sie hätten mich dann aus dem sozialen Kohlenkübel geholt, so wie man also Dreck von der Straße abkratzt, nicht? Der Humor Gottes in meinem Leben ist allerdings gewesen, dass ich die allermeiste Zeit meines Lebens in Schlössern und auf Burgen verbracht habe. Das fing schon an mit dem Kinderheim in Schloss Leonstein, dazu kam dann Schloss Klaus und dann die Burg Klaus dazu, und meinen Lebensabend verbringe ich auf Burg Sternberg. Das ist in Kärnten der Familiensitz meiner Frau. Die ist von Adel, ist eine von Hippel. Ich bin auch von Adel, ich bin von zu Hause. Und meine Frau hat später mal gesagt, dass als ich sie geheiratet habe, da hätte ich sie zur Schnecke gemacht. Ich war die allermeiste Zeit meines Lebens im Dienst von Schloss Klaus und habe da natürlich zahllose Tagungen, Freizeiten, Seminare gemacht. Dann kamen Außendienste dazu in Gemeinden und in anderen freien Werken. Und das habe ich eigentlich bis zu meinem Ruhestand gemacht im Jahr 2015. Da bin ich dann in den aktiven Unruhestand abgetreten. Von Ruhe war noch nicht allzu viel zu bemerken. Nächstes Jahr wird es dann spürbar weniger. Meine Frau drängt darauf, dass ich auch einmal Ruhe geben soll. Die schönsten Sachen zu meinem geistlichen Dienst, da gehört neben viel Verkündigung des Evangeliums natürlich, aber vor allem die Beteiligung an einem Projekt in Rumänien, das ich mitgeholfen habe aufzubauen. Das ist inzwischen eine eigenständige Arbeit, ein eigenes Fackelträgerzentrum, und heuer im Oktober oder September, muss man schauen, feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum und bestehen, und da kommt noch einmal alle zusammen, die da irgendwann im Laufe der Jahre da auch mitgeholfen haben. Und das andere waren immer wieder Studienreisen nach Israel, die für mich eine geistliche Horizonterweiterung sondergleichen bedeutet haben, und das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht und enorm viel geistlich profitiert, eindringen so ein bisschen in hebräisches Denken dann auch, dass er der Hintergrund für die ganze Schrift eigentlich ist. Das sind so ein paar Merkmale. Ein Lebensmotto habe ich auch, und das ist in Galater 4, Vers 19: Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Damit, dem habe ich mich verschrieben. Ich möchte mit Gebet anfangen, ehe wir dann in unser Thema heute einsteigen. Jesus Christus, wir danken dir für diese Gelegenheit in dieser Woche, dein Evangelium zu studieren, das Markus-Evangelium im Besonderen, und danken dir dafür, dass es wirklich eine gute Nachricht ist, herausfordernd zugleich, dass es uns hineinführen wird in das Leben von Jüngerschaft und was das bedeutet. Und wir dürfen uns heute anschauen, dieses Leben des Johannes Markus, ein spannendes Leben, das so ganz unerwartete Wendungen nimmt. Danken dafür, dass du uns da hineinbringen möchtest, und bitten jetzt um Segen beim Reden und beim Hören. Amen. Danke. Ich sehe hier als Neuerung einen Wecker. Ist da auch eine Weckeruhr gestellt, dann, wenn ich aufhören muss, dass es klingelt? Nein. Es geht zuerst um ein Lebensbild des Johannes Markus, ein Porträt. Wir haben hier die interessante Geschichte eines Spätentwicklers. Johannes Markus ist so ein geistlicher Spätzünder, aber es nimmt dann doch ein sehr gutes Ende. Dazu müssen wir ein kleines Puzzle zusammensetzen. Das erste Mal stößt Markus im Garten Gethsemane zur Truppe der Jünger. Reichlich spät, er ist ein Typ, der zunächst zu spät kommt, der zu lange auf dem Zaun gesessen, zu lange abgewartet. Und in Markus 14, Vers 51 und 52, da lesen wir, ein junger Mann aber folgte ihm nach. Der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon. Man kann es natürlich nicht beweisen, aber wenn sich diese Notiz nicht auf Markus bezieht, ist sie eine Nebenbemerkung, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Oder Markus hat sich mit dieser Notiz, die ja nur von einem Augenzeugen stammen konnte, selber in die Szene eingezeichnet, fast so ein bisschen wie manche Leute auch in Gemälden, wo der Maler sich dann unten so rechts, unten so links da, oder links sich da abbildet, so ähnlich verstehe ich es. Aber wie gelangt er schließlich zu Jesus? Nun, eigentlich gar nicht so richtig, zumindest nicht bei diesem ersten Anlauf, der eigentlich ein Weglaufen war. Der Ölberg ist hermetisch abgeriegelt, irgendwie kommt er zwar durchs Gebüsch bis in die Nähe von Jesus, aber dann wird er abgefangen und er kann mit knapper Not im Adamskostüm entkommen. Hier schon eine erste einfache, klare Lektion, wenn man die entscheidende Begegnung mit Jesus zu lange auf die lange Bank schiebt, dann kann das wirklich schiefgehen. Es kommt zu keiner Begegnung mit Jesus. Das nächste ist schon die Verhaftung, der Prozess und das Kreuz. Und da wissen wir nicht, wie viel er davon mitgekriegt hat. Aber 50 Tage später merkt er an den veränderten Jüngern, dass die Sache im Letzten doch nicht schief gegangen war. Da tut sich nämlich etwas in seinem Haus. Die gleichen Jünger, die ihren Herrn verraten hatten, die treffen sich jetzt im Haus seiner Mutter Maria zum Gebet. Und erst da öffnet sich auch für ihn die Tür wieder. Da erfährt er dann auch, was das ganze verwirrende Geschehen eigentlich zu bedeuten hatte. Gefangennahme, die Kreuzigung Jesu. Er könnte die Begleitung und Fürsorge eines Petrus gewesen sein, die ihm geholfen haben, dass er schließlich zum Glauben findet. Dieses Haus der Maria wird erwähnt in Apostelgeschichte 12, das ist der Zusammenhang mit dem Petrus, als der freikommt aus dem Gefängnis. Und als er sich besonnen hatte, Petrus, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Da fällt der Name. Es war ein wohlhabender Haushalt, ein vornehmes Haus. Die haben eine Türdienerin und das Haus hatte auf jeden Fall ein Außentor, einen Hof und dann kamen erst die eigentlichen Räumlichkeiten. Sonst hatten die Häuser ja meistens nur einen größeren Raum. Und wenn man da an die Tür geklopft hat, dann ist man mit der Tür gleich ins Haus gefallen. Daher kommt dieses Wort. Hintergrund der Geschichte ist, dass Petrus im Gefängnis gelandet war, ein Engel befreit ihn. Und in seiner Verwirrung geht er zu dem einzigen Platz in Jerusalem, wo er im Schlaf hinfindet, nämlich das Haus der Maria. Es gab sicher mehrere Häuser in Jerusalem, wo sich Kreise von Christen trafen, aber da kannte man ihn am besten, darum betet man da auch für ihn, als er im Gefängnis sitzt. Und als Petrus völlig verstört aus dem Gefängnis kommt, geht er mit traumwandlerischer Sicherheit zu seinen Leuten. Aber wie gesagt, es war das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Familie des Johannes Markus war eine Priesterfamilie. Der Onkel Barnabas ist Levit. Wir lesen es in Apostelgeschichte 4,36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig. Der Vater des Johannes Markus war offensichtlich schon verstorben, er wird nirgends erwähnt. beziehungsweise es wird nur seine Mutter erwähnt, was in der damaligen Situation nur eins bedeuten konnte, der Vater lebte nicht mehr. Es war eine starke, vielleicht recht dominante Persönlichkeit, eine bestimmende Mutter, die sich selbst durchbringen musste, und da war dieser etwas verzärtelte Sohn Johannes Markus. Er braucht dann einige Männer in seiner Entwicklung, bis er selber ein Mann wird. Johannes ist wahrscheinlich suchend, möchte vielleicht fromm sein, hat geistlich aber so etwas wie eine Ladehemmung, überhaupt vielleicht ein Spätentwickler vom Naturell her, etwas in der Reife verzögert. Als junger Mann von 17, 18 Jahren sollte in der damaligen Kultur schon etwas selbstständiger sein. Die Verzögerung hat vielleicht einen recht plausiblen Grund. Aus der Überlieferung wissen wir, dass dieser Sohn einer Priesterfamilie an einer Hand einen verkrüppelten Finger hatte, und mit diesem körperlichen Gebrechen war er vom Priesteramt ausgeschlossen, für den Tempeldienst disqualifiziert. Der Familienberuf war für ihn nicht erreichbar. Interessant ist, Jesus nimmt ihn trotzdem, um durch ihn ein Evangelium schreiben zu lassen. Eine sehr schöne Wahrheit. Was für die Religion nicht gut genug ist, im Reich Gottes ist es allemal brauchbar. Und unter der Liebe Jesu Christi spielt es keine Rolle. Aber es dürfte in seiner normalen Entwicklung etwas behindert haben, nicht den Beruf ergreifen zu können, der in seiner Familientradition angemessen und eigentlich für ihn vorgesehen war. Man trat normalerweise in die Fußstapfen des Vaters, und das war ihm verwehrt. Als der Vater stirbt, bleibt, wie gesagt, nur seine etwas überbehütende Mutter. Und dann probiert er es in der Nachfolge Jesu, wo er im Tempel nicht dienen kann, das vielleicht bei Jesus anders ist. Und das scheitert zunächst. Er kommt, wie gesagt, zu spät. Aber er hat einen großartigen Vorteil. Da ist ein gottesfürchtiger Hintergrund. Das kann gut sein, kann auch eine Last sein, aber bei ihm wirkt sich's gut aus. Da ist eine Mutter, die offensichtlich schon früh zum Glauben gefunden hat. Im Haus seiner Mutter trifft sich ein Kreis der Gemeinde. Und da ist dann noch ein gläubiger Onkel, eben Barnabas. Der eigentliche Name ist Josef, aber bekannt unter dem Namen Barnabas. Das heißt so viel wie Sohn des Trostes. Apostelgeschichte 4, 36 habe ich schon erwähnt. Er dürfte ebenfalls schon länger dabei sein. Barnabas wird von jedermann geliebt wegen seines Wesens. Er dürfte ein großartiger Seelsorger gewesen sein. Wo man diesem Mann im Neuen Testament begegnet, hat er immer einen unter seinen Fittichen. Er hat auch den Saulus aus Tarsus geholt und in die Gemeinde nach Antiochien gebracht. Übrigens, die zwei geraten später dann einigermaßen heftiger aneinander wegen Johannes Markus. Der Hintergrund zu der ganzen Geschichte natürlich: in Jerusalem ist bekannt geworden, dass in Antiochien eine Gemeinde entstanden ist. Und so nahm man dahin Kontakt auf, indem man den Barnabas hinschickt. Barnabas kommt nach Antiochien, tröstet und stärkt die Gemeinde dort, macht sich auf die Suche nach Saulus. Er holt ihn zu sich nach Antiochien. In Antiochien wiederum erfährt Barnabas, in der Zwischenzeit ist in Judäa eine Hungersnot unter den Christen ausgebrochen. Durch die Verfolgung haben viele Haus und Hof verloren, jetzt stehen sie völlig mittellos da. Barnabas sammelt daraufhin in den Gemeinden in um Antiochia für die Christen in Judäa und bringt die Gabe zusammen mit Saulus nach Jerusalem. Auf dem Weg zurück nach Antiochien nehmen sie dann den Johannes Markus mit und dann auch auf die erste Missionsreise. In Apostelgeschichte 12, 25, Barnabas und Paulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und sie nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. In Apostelgeschichte 13, die Verse 3 bis 5, man sendet sie aus. Die Reise führt von Seleucia nach Zypern in die Stadt Salamis, und sie hatten auch Johannes als Gehilfen bei sich. Lektion am Rande wieder. Hier lernt man, wie man Jünger macht. Und so hat man früher dann übrigens auch die Seelsorger und Boten und Apostel ausgebildet. Man hat sie von der Pike auf angelernt, indem man sie mit einem Erfahreneren zusammenspannte. Man hat den Nachwuchs einfach mitgenommen zu den Einsätzen. Und das hat natürlich einen Vorteil oder einen Haken, je nachdem, wie man es sehen will. Aus diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis, da kam man sich recht nahe. Und wenn dann einer nicht echt war, dann fiel das eigentlich recht bald auf. Er hatte nichts zu vermitteln. Umgekehrt hieß es, es gab eigentlich keine untauglichen Lehrer, denn untaugliche Lehrer hatten bald keine Schüler mehr. Dieser ganze akademische Lehrbetrieb, wo heute die Pfarrer, Pastoren ausgebildet werden, fernab jeder Bewährung toller Theorien in der Praxis, der ist erst viel später entstanden. Damals war es sofort klar und erkennbar, wenn ein Lehrer eine Niete war. Praxis bringt es an den Tag, ob er wirklich zu vermitteln hatte oder nicht. Der Jünger sah ja sofort, ob eine Sache lief oder nicht. Mission wurde also nicht am grünen Tisch verhandelt, sondern vor Ort praktiziert und Johannes Markus ist dabei. Und so nehmen sie ihn mit auf diese erste Missionsreise und er scheitert schon wieder. Apostelgeschichte 13,13, Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Johannes Markus ist noch nicht belastbar. Er ist gläubig, gutwillig, aber er hält das noch nicht ganz durch. Schwierigkeiten und Verfolgung um Christi willen, Anstrengungen und Gefahren, das wird ihm zu viel. So als dieser Durchstieg durchs Taurusgebirge ansteht, da wirft er das Handtuch. Reisen war damals grundsätzlich gefährlich. Es gab viele wilde, unwegsame Gegenden, ein unberechenbares Klima, Räuber und Wegelager. Und das hat er so vor Augen, was da womöglich auf ihn zukommen könnte und das wird ihm zu viel. Und dann macht er schlapp, als es endgültig aus dem vertrauten Bereich hinausgeht. Zypern war vertraut und so geht es nichts wie ab nach Hause zur Mama nach Jerusalem. Als dann die zweite Reise ansteht, kommt es eben zu diesem Konflikt zwischen Barnabas und Paulus. Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 39 lesen wir. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der es in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Barnabas wollte dem Markus eine zweite Chance geben, wollte ihm Zeit lassen in seiner Entwicklung, die er brauchte, wollte aus dem verwöhnten und gescheiterten Mamasöhnchen einen Mann machen, ihn im Glauben festigen, aber das braucht eben Zeit. Und einmal weglaufen, das war bei ihm, beim Barnabas, nicht so schlimm. Paulus sieht die Sache anders. Er fühlte sich von Johannes Markus verlassen und verraten. Und so kriegt er sich mit dem sonst so sanften und gütigen Barnabas kräftig in die Wolle. Auch hier wieder mal, die Bibel ist ja sehr ehrlich. Da werden keine verklärten Heiligenfiguren präsentiert, die schon 20 Zentimeter über dem Boden schweben. Kein Heldenepos, das nur von Siegen die Rede hat. Nicht nur eitel Wonne und Sonnenschein mitten unter den Brüdern, im innersten Team auf einmal Zoff, Zank, Streit. So hart, dass sie nicht einmal ihren Weg gemeinsam weitergehen können. Und die Frage natürlich, wer von den beiden hat eigentlich recht? Beide haben Recht und beide haben Unrecht. Unrecht haben sie sicher darin, dass sie keinen anderen Weg gefunden haben, als sich zu zanken und zu trennen. Finden nicht zu einer geistlichen Lösung des Konflikts. Recht hat Paulus darin, dass er geahnt hat, dass die nächste Reise ebenfalls kein Honigschlecken werden würde. Bereits auf der ersten Station der Reise landete er im Knast, nachdem sie ausgepeitscht und in den Stock gelegt hatten. Um Mitternacht singen dann Silas und Paulus so wunderschön zum Lobe Gottes, dass es ein Erdbeben gibt. Das war Lobpreis. Sie werden zwar wunderbar befreit, aber für das verzärtelte Mamasöhnchen Markus wäre das vielleicht über seine Kräfte gegangen. Paulus hat recht, ich kann ihn nicht brauchen auf dieser Reise. Wenn du ihn unbedingt mitnehmen willst, bitte, aber dann trennen sich hier unsere Wege. Barnabas hat aber auch recht. Er hat erkannt, dass dem jungen Mann ein Potenzial ist. Es war nur noch nicht entwickelt. Und wohin geht dann der Barnabas mit Johannes Markus nach Zypern? Zypern, das ist für die beiden heimatlicher Boden, Home Ground. Und wie gesagt, Barnabas ist ein Levit aus Zypern. Da war der Boden nicht so heiß. Jesus schickt übrigens seine Jünger auch zuerst in ihre Heimatdörfer in Galiläa zum Evangelisieren. Und der nächste Auftrag führt auch noch nicht an die Enden der Erde. Zuerst geht es nach Jerusalem, dann Judäa, dann Samarien. Die ersten Schritte sollte man immer im vertrauten Gebiet machen. Die zucken vielleicht ein bisschen mit den Achseln, weil sie mit unserem neuen Vogel noch nicht so viel anfangen können. Aber man kriegt nicht gleich Schläge. Aus den bisher gemachten Erfahrungen wäre die Reise nach Europa für Johannes Markus einfach zu viel gewesen. Der wäre glatt zusammengebrochen. Paulus kommt in Philippi ins Gefängnis. In Thessalonich werden sie in einen Aufruhr verwickelt. In Beröa muss er flüchten. In Athen erlebt er eine große Pleite. Erst in Korinth kann Paulus den ersten größeren Durchbruch verzeichnen. Aber das war wiederum ein Drecksloch, in dem sich ein Johannes Markus vielleicht nicht sehr wohl gefühlt hätte. Paulus hat sicher recht mit seinem Standpunkt. Dass Barnabas aber auch nicht daneben lag, das sehen wir darum, dass wir dann am Ende ein Evangelium von Markus haben. Und nachdem er noch ein wenig Schonzeit hat, der Markus beim Barnabas, wird Johannes Markus Reisebegleiter des Apostel Petrus. Wir wissen nicht genau, wo Petrus wirklich unterwegs war, aber in 1. Petrus 5, 13, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Kann sein, dass er auch schon vor seinem gewaltsamen Ende nach Rom gekommen ist. Aber Babylon muss nicht unbedingt ein Deckname für Rom gewesen sein. Es gab in Babylon am Euphrat eine sehr große Zahl von Juden. Ganz viele, die nach dem Exil in der Schrift dort geblieben sind und sich dort entfaltet haben. Und ist auch ganz gut möglich, dass sich Petrus, der vor allem sich um die Juden in der Diaspora kümmerte, dass der auch zu den Diaspora-Juden in Mesopotamien gegangen ist. Genau wissen wir es nicht. Aber in dieser Zeit jedenfalls, wo Markus mit Petrus unterwegs ist, entsteht dann das Material für das Markus-Evangelium. Denn in diesem Evangelium des Markus sind die Predigten verarbeitet, die Petrus gehalten hat. Also hier schreibt ein Augen- und Ohrenzeuge, wenn auch über die Vermittlung des Petrus. Bischof Papias, der Bischof von Hierapolis, gibt eine Nachricht wieder, die er von einem Jünger Jesu erhalten hat. Markus, der ein Dolmetscher des Petrus war, schrieb alles, dessen er sich erinnerte, genau auf. Nicht der Reihe nach, was von Christus geredet oder getan wurde. Er hatte nämlich den Herrn weder gehört noch begleitet, sondern später, wie gesagt, den Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, aber nicht, als hätte er die Reden des Herrn schriftstellerisch zu ordnen. Daher beging Markus auch keinen Fehler, indem er einiges so aufschrieb, wie er sich daran erinnerte. Denn er trug nur für eines Sorge, nichts von dem, was er von Petrus gehört hatte, wegzulassen und nichts lügnerisch zu erfinden. Also das wäre so ein ganz wichtiger Hinweis auf den Hintergrund des Markus-Evangeliums in Predigten des Petrus. Es gibt noch andere Stimmen in der Kirchengeschichte, Irenäus, Clemens von Alexandrien und Eusebius. Damit können wir aber über dieses Evangelium auch sagen, es ist aus erster Hand, was wir hier von Jesus Christus erfahren. Es kommt von dem Hauptjünger, wenn man so sagen will, Petrus. Die berichteten Ereignisse, die Petrus verkündigt, die liegen nur ein paar Jahre zurück. In der Verkündigung leben sie weiter. Petrus hat immer wieder darüber gesprochen. Johannes Markus ist dabei. Das heißt, das sind also gar keine langen Zeiten des Schweigens. Nicht? Und irgendwann fängt dann mal jemand an, sich mühsam zurückzuerinnern. Ja, wie war denn das? Was hat er gesagt? Was hat er getan? Und weil es schon mehrere Jahrzehnte zurückliegt, irgendwann 70 oder 90 Abfassungszeit, wie manche vermuten, da vermischen sich Dichtung und Wahrheit. Nein, so war es eben nicht. Im Evangelium des Markus haben wir eine sehr lebendige und echte Darstellung dessen, was Jesus tat und lehrte, so wie Petrus das wieder und wieder verkündigt hat, entweder in Rom oder womöglich in der Diaspora-Gemeinde. Wieder später sehen wir dann, dass Johannes Markus der Begleiter des Paulus ist. Hochinteressant. Er hat sich geistlich so weit entwickelt, ist verlässlich und belastbar, dass Paulus ihn als Gesandten nach Kolosse schickt. In Kolosser 4, Vers 10, Markus, der Vetter des Barnabas, seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und das ist deshalb jetzt natürlich so spannend. Kolosse wiederum ist eine Gemeinde, die Paulus noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte. Es war also eine heikle, schwere Mission, mit der Markus beauftragt wird. Aber Paulus traut es ihm zu, dass er in seinem Namen die Gemeinde aufsuchen kann und da ein paar Dinge klären und ordnen kann. Noch etwas später sagt Paulus dann über den Johannes Markus, 2. Timotheus 4, Vers 11. Lukas ist allein bei mir. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das muss einem Markus unheimlich gut getan haben. Anerkennung aus höchster Instanz. Geistliche Doktorwürde. Der Paulus, der zunächst nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, den er als Weichei angesehen hat, der sieht ihn jetzt als Teil seines engsten Teams. Paulus war ein geehrter Mann doch, aber auch ein wenig gefürchtet, vor allem bei den Jüngeren, bei den weniger Belastbaren. Er war ein Draufgänger, der für das Evangelium, auch wenn er Angst und Tränen kannte, der sich nur von diesem Auftrag für das Evangelium bestimmen ließ. Und er ließ sich nicht abhalten durch Leiden, durch Verfolgen, durch Schläge, durch Schmerzen. Ein Leben, das sicher Respekt abnötigt, das Leben des Paulus, das aber auch mutlos machen kann, vor allem, wenn man es noch nicht so drauf hatte. Aber jetzt ist Johannes Markus geworden, was er werden konnte. Er hat seine natürliche Veranlagung, die eher weich und wenig belastbar war, unter der sorgfältigen Seelsorge von drei großen Freunden überwunden. Erst Barnabas, dann Petrus und auch Paulus. Zuerst kriegt er die Zuwendung, Trost, Zeit, sich zu entwickeln bei Barnabas. Dann kriegt er einen geistlichen Lehrer, Vater und Erzieher, der einen die Wege führt, wo es schon etwas rauer und verbindlicher zugeht, Petrus. Und dann steht er auf eigenen Füßen und trägt selber Verantwortung, wird von Paulus als gut geeignet zum Dienst bezeichnet. Der Überlieferung nach wird Markus dann noch von Petrus oder Paulus, wissen wir nicht, nach Ägypten geschickt. Und dort gründet er die Gemeinde von Alexandria. Jetzt steht er auf eigenen Füßen. Seine Lehrer sind bereits tot oder im Gefängnis, kommen nicht mehr raus. Markus gründet die Gemeinde in Alexandria, wird ihr Vorsteher. Der einfache, weiche Mann hat Führungsqualität gelernt, ist zur Führungspersönlichkeit geworden, Lehrer, Prediger, Vorsteher, Seelsorger, Gemeinde in einer Weltstadt. Und im Jahr 68 stirbt er dann auch noch den Märtyrertod. Geht der Mann, den man nur anzuhusten braucht, dann schon lieber weg. Der geht jetzt in der Kraft Jesu auch noch den letzten Weg zu Ende. Er wird in Alexandria beigesetzt. Später, wie gesagt, das ist schon Kirchengeschichte, kommen dann venezianische Kaufleute, die viel von Reliquien hielten. Und die haben sich gesagt, die Knochen von dem Kerl haben bestimmt so viel Kraft wie zu der Zeit, als der Kerl lebendig war. Und so haben sie seine Knochen geklaut und nach Venedig gebracht, sie dort begraben und darüber dann den Markusdom errichtet. Jetzt wisst ihr, warum der Markusdom in Venedig eben Markusdom heißt. Ableitung für uns. Ein schönes, ein mutmachendes Leben. Und vielleicht ist mancher so ein Mamasöhnchen, zart beseitet, verwöhnt, weil da eine etwas zu gut funktionierende, überbeschützende Mama ist, wo sich die Söhne nicht so recht entwickeln können. Aber ich finde die Biografie des Johannes Markus unheimlich ermutigend. Aus jedem Leben kann etwas werden. Und wenn es noch so schräg beginnt. Und der Mann hat eine Stimme bekommen, die durch 2000 Jahre hindurch die frohe Botschaft verkündet. Und immer noch kommen Leute durch dieses Evangelium zum Glauben. Er ist ein Gehilfe des Evangeliums geworden. Er ist mir nützlich, sagt Paulus. Der Sohn aus vornehmem Haus sieht nur noch ein Ziel und einen Sinn in seinem Leben, Knecht Gottes zu sein, so nachzufolgen, dass Gott ihn gebrauchen kann. Und Gott gebraucht ihn. Ihn, der ein Spätentwickler ist, der zunächst zu spät schaltet, zu früh davonläuft, wenn es brenzlig wird, gehandicapt ist, als Versager gilt, sich selber auch nicht viel zutraut und von sich hält. Vor Gott und für Gott ist er genau richtig. Unter Gottes Fürsorge wird auch er zu einem Mann, auf den schließlich Verlass ist. Es ist tröstlich, dass uns die Schrift nicht nur Senkrechtstarter vor die Augen stellt, sondern durchaus auch Leute, die ihre Zeit gebraucht haben, Mist gebaut haben, aber am Ende wird was aus ihnen. Wie gesagt, ein sehr tröstliches Lebensbild. Es ist irgendwie rührend, dass die menschlich gesehen nicht die Giganten sind, dass die auch zu den großen Männern Gottes werden. Und sie zeigen schlicht eins, auf uns kommt es gar nicht so sehr an. Das Geheimnis, das sie begreifen, ist, mit mir ist nichts los, aber Gott kann etwas aus mir machen. Und wenn jemand endlich seinen Bankrott anmeldet, dann kann Gott an ihm anfangen zu arbeiten Manche müssen da oft einen langen Weg gehen, denn sie sind zu groß. Andere haben es vielleicht leichter. Mit ihnen ist von vornherein nicht viel los. Aber aus jedem kann etwas werden, weil Gott aus jedem etwas machen kann, wenn er es zulässt. Und so lebt auch ein Markus zur Ehre Gottes. Nicht, weil er bei seiner Untauglichkeit bei sich bleibt, sondern weil er alles, was er hat und was er nicht hat, in die Hände Gottes gibt. Und der kann etwas aus ihm machen. Und schließlich wird er nützlich, brauchbar, fruchtbar, belastbar. Ich möchte mit uns die Hände falten. Herr Jesus Christus, das ist sehr schön, dass wir uns mit allem, was wir sind und nicht sind, mit allem, was wir haben und was wir nicht haben, mit allem, was wir darstellen und was nichts ausschaut, dass wir uns mit all dem in deine Hand legen dürfen und dann machst du etwas aus uns, zu deinem Ruhm, zu deiner Ehre, zum Besten für die Menschen, die du uns dann anvertrauen kannst. Und danke, dass wir da nicht alleine sind und dass es jedem von uns womöglich so vergönnt ist wie dem Johannes Markus, ein paar Lehrer, Mentoren zur Seite zu haben, einen Barnabas, der eine zweite Chance gibt, einen Petrus, der anleitet und der dafür sorgt, dass durch ihn ein großes Evangelium geschrieben wird, und einen Paulus, der ihn auf schwierige Missionen schicken kann. Danke für alle, die in unserem Leben auch mitgewirkt haben. Aber danke vor allem dir, dass du aus jedem Leben etwas machen kannst. Und keine Startposition ist zu klein, zu gering, zu nebensächlich. Wenn wir nur mit dir ins Rennen gehen, dann kommen wir auch mit dir ans Ziel und dafür danke ich dir. Amen.
Uns bleibt, Ihnen zu danken. Einer gräbt den Brunnen und viele können trinken. Danke für Ihr Graben, danke für dieses Lebensbild und danke fürs Weiter und für die Fortsetzung, die wir heute noch vor uns haben. Wir antworten erstmal mit einem Lied, Nummer 277, die ersten beiden Strophen, 277, die Strophen 1 und 2. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Danke nochmal für diese Bibelstunde. Danke für die Fortsetzung, die dann um 17 Uhr bereit ist. Einführung ins Markus-Evangelium. Danke für das, was Sie für den ersten Abend heute vorbereitet haben. Das haben wir nicht ausgemacht. Möchten Sie jetzt schon was sagen zu dem Abend?
Wir werden im zweiten Teil des Abends heute eine Einführung in unseren Studiensabbat haben.
Wir beginnen mit einer jüdischen Sabbatfeier. Da sind ein paar wunderschöne Elemente drin und das ist so der Auftakt zu unserem Studiensabbat, der sich über die ganze Woche erstrecken wird.
Oh ja. Und wir heißen Sie herzlich willkommen jetzt zu einem Kaffee, dann zu der 17 Uhr Einheit Einführung, dann ist es noch nicht zu Ende, gibt es noch einen Imbiss, dann die Einstimmung in den Studiensabbat. Etwas zurücktreten im Sommer und Zeit fürs Studieren haben. Danke für alle Vorbereitungen dafür. Danke allen, die das möglich machen hier. Ich war ganz erstaunt. Danke für die Blumen hier. Die Spende und das Richten, danke für die Musik, für die Technik, fürs Kaffee vorbereiten, für den Begrüßungsdienst mit allerersten Hilfe, die dabei war. Danke an allen, die den Raum gerichtet haben und Plätze geschaffen. Wir haben richtig viele Tischplätze geschaffen, haben Sie gesagt. Vielen, vielen Dank für alle Hintergrundarbeit, auch die Öffentlichkeitsarbeit, allen, die eingeladen haben und die Informationen für diese Studienwoche, für diese Bibelkurswoche verbreitet haben. Und zu der Einladung gehört auch, der Bibelkurs geht nach dieser Woche noch weiter. Da haben wir jetzt, und zwar zwei Wochen mit Übernachtung an einer bisher fremden Adresse. Da kommt jetzt die nächste Folie. Und zwar im Diakonissenmutterhaus Lachen. Das ist in der Pfalz, in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Dort haben wir 2 Bibelkurswochen mit Übernachtung und Vollpension und so weiter. Und dort ist zwar schon, für die 2. Woche gibt es schon eine Warteliste. In der 1. Woche sind noch einige Plätze frei. Da geht es um den Epheserbrief mit Pfarrer Gerd Walter Buskis. Wir kennen ihn vom Albrecht-Bengel-Haus und er hat auch, beide Lehrer haben schon im Haus Villingen auch immer wieder mitgeholfen. Herzliche Einladung auch dazu. Und dann danke einfach für jedes Gebet. Das ist die Grundlage. Vor einigen Sonntagen hat Schwester Wiebke eingeladen, für die Kinderfreizeiten zu beten. Gestern haben sie angefangen, die Kinder in Vornsbach, jetzt könnten wir die Folie von den Kinderfreizeiten nochmal sehen. Und hier drüben, wenn sie hergekommen sind, haben sie schon gemerkt, das Zeltlager ist im Gange. Zeltlager, Kinderfreizeit, dann später Jungsfreizeit, Mädchenfreizeit. Wir danken für alle Fürbitte und rechnen damit, dass Jesus die Grundlage legt, wie auch im Leben von Johannes Markus. Wer weiß, was aus dem einen und anderen Kind für eine Geschichte wird. Wir beten und danken für jedes Gebet. Ja, mit diesen vielen Einladungen und Danksagungen ein Auf Wiedersehen für die, die schon gehen müssen und dann einen gesegneten Nachmittag noch. Herr Schneck wird noch mit uns ein Segenswort sprechen.
Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Bis zum Wiedersehen, Kaffee oder Studium.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.